Tiefzelt. Ja, erstmal guten Abend. Also ich werde auch von der Frage ausgehen, wie der Kollege Werner neben mir. Diese These, die Klasse ist kaum mehr sichtbar oder die Klasse ist verschwunden, die in den, sag ich mal, Ende der oder Anfang der 80er und dann ganz stark Ende der 80er Jahre so aufkam. Und ich gehe jetzt aber ein bisschen anders an. Die Frage ist, wenn sowas auftaucht, das heißt immer, vorher gab es scheinbar eine Klasse, die sichtbar war. Und meine erste These ist, das hing aber nicht damit zusammen, dass es erstmal die industrielle Arbeiterklasse, wie Werner gesagt hat, die Kernarbeiterklasse, vorher nicht massiv auch stärker war in den westeuropäischen Ländern als zum Beispiel heute. Da bin ich einverstanden, dass in den industriellen Kernbereichen etwa ein Drittel der Kollegen arbeitet, sondern es hängt ganz viel meiner Meinung nach zusammen, dass in den nach 68 die Arbeiterklasse, sage ich jetzt mal nicht, sondern bestimmte Teile dieser Arbeiterklasse aktiv waren, sichtbar waren. Und vor allen Dingen erstmal, und das würde ich auch gerne präzisieren, bestimmte Teile, zum Beispiel in der Metallverarbeitung, in den Stahlbetrieben und speziell in den Großbetrieben. Du hast immer von, also ich wende mich mal an den Werner, damit ihr später auch diskutieren könnt, immer von Arbeiterklasse, aber diese innere Differenzierung der Klasse, die gab es sowohl in den Großbetrieben, wie auch in den Großbetrieben gegenüber den Zulieferern, gegenüber den Kleinbetrieben. Und wenn wir, und das ist eher die Älteren, die da sind, in den 68, 69, als wir an den Unis waren, plötzlich traten da Teile dieser Arbeiterklasse, industriellen Arbeiterklasse, die materiell Gegenstände herstellt, sage ich mal, gegenüber den anderen, die, was wir vorhin hörten, Dienstleistungen machen, plötzlich traten die auf, zogen aus den Betrieben raus, ein großer Betrieb, 20.000 Leute bei Hösch. 1970 eine ganze Streikwelle, wo sehr sichtbar war, unübersehbar, kein Medienapparat hätte da sagen können, die Klasse existiert nicht, sondern da traten bestimmte Teile dieser Klasse auf die Straße und stellten Forderungen. Und das Besondere der Forderungen war, und das war ein Zug in dieser Bewegung, der ging genau über diese Spaltungsforderungen raus, die aber vorherrschend waren in dieser Klasse, nämlich Lohnforderungen, die egalitär waren. Gleiche Lohnerhöhungen, praktisch eine Mark mehr für alle oder 30 Pfennig pro Stunde für alle. Vorherrschend war innerhalb, gerade in den 60er Jahren und auch sehr stark vom Gewerkschaftsapparat und von den etablierten Vertrauensleuten, auch in den Großbetrieben, war immer Prozentforderungen. Weil man nämlich genau das akzeptiert hat, dass es eine Lohnstruktur gab, der qualifizierte Arbeiter hat Anspruch auf ein höheres Lebensniveau als der Bandarbeiter. Also das sollte mal klar sein, dieser Mythos der einheitlichen Klasse, der hat nie so existiert, sondern genau dieser Widerspruch, der hat immer existiert, innerhalb der Produktion, innerhalb der Produktionsorganisation und zum Beispiel bei Hösch, ich weiß es sehr genau, ein Großteil der Vertrauensleute kam natürlich aus diesen Bereichen teilweise der Meister, also teilweise Leuten, die ein direktes Interesse hatten an Prozentforderungen zum Beispiel. Zweite Sache, wie die Leute auf die Straße gingen, waren qualitative Forderungen auch. Bessere, andere Arbeitsorganisationen. Bestimmte Teile. Ja, die Älteren erinnern sich, dann kam auch ein neuer Teil, der vollkommen schweigsam war, der existiert hat, genau wie du es beschrieben hast. 12.000 Leute bei Ford, 12.000 türkische Kollegen traten plötzlich auf die Straße und wurden sichtbar. Vorher waren das nur Ausbeutungsobjekte, die in den Betrieben waren. Plötzlich traten die Leute auf die Straße und die Medien haben berichtet, die Gastarbeiter übernehmen unsere Betriebe. 1972, innerhalb von 5 Monaten gab es 300 Streiks, praktisch genau in diesen Bereichen, von denen Werner geredet hat, in den Bereichen der industriellen Produktion, in den Großbetrieben, in den Kleinbetrieben, in den Zuliefererbetrieben und vor allen Dingen wurden Teile dieser Klasse sehr sichtbar, Frauen wie Männer. Die Migrantenbetriebe, gerade die Autozuliefererbetriebe, wie bei Bierburg Neuss, ein klassischer Betrieb, Vertrauensstrukturen Männer, oft auch Meister oder Vorarbeiter, Bandarbeiterinnen, alles Frauen aus verschiedenen Nationalitäten, traten auf, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, durchbrachen genau dieses Ungleiche, Hierarchische in dieser Arbeiterbewegung, die entstanden hat, mit Festgeldforderungen, gleiches Geld für alle, eine Mark mehr für alle oder 50 Pfennig mehr für alle. Trotzdem, also ich mache es wirklich kürzer, war das absolut in dem Sinne kein Klassenkampf, dass die Klasse an sich bestimmte vereinheitlichende Forderungen stellte, sondern die einzelnen Betriebe stellten Forderungen, die einen 50, die anderen 30, und es entwickelt sich aber trotzdem so eine Welle, so eine Dynamik von der Streikwelle. Was ich aber bei diesen Sachen wichtig finde, was alle empfunden haben in der Zeit, diese Bewegung war in der Offensive. Es war in einer Reformoffensive, ich nenne es mal so, wo es eigentlich drum ging. Es gibt auch ein Leben außerhalb der Fabrik. Wir wollen innerhalb der Fabrik anständige Bedingungen und speziell die Migranten. Wir wollen behandelt werden, würdig behandelt werden, wie Menschen behandelt werden und auch außerhalb der Fabrik. Und nicht von ungefähr war in der Zeit eine wichtige, sag ich mal, politische Forderung, also an die Regierungen durchzusetzen, die aufkeimende Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitszeitverkürzung war keine revolutionäre Forderung, sondern die Klasse, ich sag's mal so, weil auch große Sympathien gab es auch in den kleineren Betrieben, die überhaupt nicht organisiert waren. Aber die Klasse hat sich formiert, um politische Reformforderungen zu stellen, die aber in der Perspektive nichts anderes sagten als, wir wollen als Arbeiter besser leben. Innerhalb dieses Kapitalismus, weil man gefühlt hat, dieser Kapitalismus kann zahlen, das damals gab es die Parole auch, Kapitalisten sollen zahlen, wir sind produktiv, wir wollen einen Teil von diesem Mehrwert, den wir jeden Tag, diesen Reichtum, den wir jeden Tag schaffen, den wollen wir uns holen durch diese Kämpfe. Da war nichts mit Kapitalismus abschaffen, wenn überhaupt, dann waren eher so eine ganz bestimmte Strömung von Parteikommunisten, die gesagt haben, gerade im Stahlbereich, Stahlbetriebe nationalisieren. Das hat aber überhaupt, also sage ich jetzt so, überhaupt nichts mit Sozialismus oder irgendwie mit Arbeitermacht zu tun, sondern das war nur die Hoffnung, mit diesen nationalisierten Betrieben können wir über Gewerkschaftsapparate Einfluss nehmen in den Mitbestimmungsorganen, wie sie heute bei Thyssen immer noch existieren, wo es eigentlich Bürokratien in sich entwickelt haben, die natürlich genau gezielt haben auf diese Arbeit, auf diese Gewerkschaftsbürokratie. Das waren die Vorstellungen. Deshalb gibt es auch in der Resolution in den 70er Jahren Nationalisierung der Stahlindustrie. So, ganz schnell diese Phase. Und ich finde ein ganz zentraler Begriff, wenn man heute über Kapitalismus redet, ist immer das Kräfteverhältnis zwischen Arbeit und Kapital. Und die 70er Jahre, und das könnt ihr ganz in Berlin nachvollziehen, zum Beispiel in den Betrieben, in Berlin gab es Betriebe in diesen industriellen Bereichen, BSH, Bosch Siemens, wo zum Beispiel auch sehr schnell eine kritische Opposition entstand, eine Gewerkschaftsopposition mit Kollegen, die solche Forderungen aufgegriffen haben, von denen ich eben erzählt habe. Bei Bosch Siemens gab es teilweise fast die Mehrheit. Die haben mal 45% gehabt, damals angetreten als RGO oder auch andere Gruppen. Aber das Entscheidende ist, alle hatten das Gefühl, wir sind als Kollektiv handlungsfähig. Also das Gefühl des Kollektiven war ganz stark in der Zeit. So. Dann beginnt die anfängliche Krise, das war schon Ende der 70er Jahre. Und die setzt ja damit ein, nicht irgendwie von oben und vom Medienapparat und von der Bildzeitung, weil die Bildzeitung wurde auch damals gelesen, aber es wurden auch Bildkästen kaputt gemacht, zum Beispiel habe ich auch erlebt, dass nicht immer so die Bildzeitung nur gelesen wurde, die wurde auch kaputt gemacht. Es wurden auch manche anderen Zeitungen, gerade linke Zeitungen wie deine UZ, wenn die gehetzt hat gegen wilde Streiks, die wurden auch verjagt. Es muss einfach mal gesagt werden. Ja, die wurden auch verjagt, weil die Kollegen von der DKP waren keine Freunde der wilden Streiks und so, sondern es waren Freunde eigentlich der Verbindung mit dem Gewerkschaftsapparat, wo man dann halt auf die Chaoten hetzen konnte. Aber wir wollen keine Kämpfe von früher. Es geht einfach nur um diese Tatsachen. Ja, dann beginnt diese beginnende Massenarbeitslosigkeit 68, 69. Und das hat man gemerkt. Dann kam plötzlich auf die neuen Arbeiterklassen. Ja, wo kamen die her? Die Kernbereiche waren die Automobilindustrie. Es war vor allen Dingen auch die Chemie, die ganz viel für die Automobilindustrie arbeitet. Ja, die neue Arbeiterklasse kam dann aus Asien. Nicht aus China, sondern aus Korea. Ab der 80er Jahre gab es genau die Diskussion, wir müssen Zugeständnisse machen. Die ganze gesamte Arbeitsorganisation wurde umgestellt. Es begann die Sache mit der Gruppenarbeit. Und jeder, der weiß, wie so eine Gruppenarbeit funktioniert. Es begann die zunehmende innere Schwierigkeit, die innere Konkurrenz zwischen den Arbeitskollektiven. Die wurde sehr viel stärker und am Anfang wurde die Gruppenarbeit unheimlich gepriesen. Aber dass das hieß, produktive Gruppen gegen unproduktive Gruppen, dass die Kollegen selber in den Gruppen dann zum Beispiel dafür gesorgt haben, Weil es ging halt um Produktivität, dass kranke Kollegen zum Beispiel aus den Gruppen rausgenommen werden. Also dass etwas begann, was jetzt für mich für den Übergang eine relativ wichtige Sache ist. Also ihr habt eben diese Kurzgeschichte da, eigentlich eine Geschichte einer Arbeiterbewegung, sagen wir mal. Ich sage bewusst nicht Lohnarbeiterbewegung, sondern eine Arbeiterbewegung, die sich begriffen hat, wir schaffen Reichtum in diesem Land. Wir wollen daran beteiligt werden. Wir wollen aber auch egalitär beteiligt werden. Also wir wollen diese inneren Differenzierung, mit, was ich eben erzählt habe, mit Prozent und Vorteile für Normalschichtarbeiter. Wir wollen praktisch auch egalitäre Forderungen innerhalb der Klasse herstellen, dass genau diese Arbeitsorganisation veränderte grundlegend. Zum Beispiel dieses Kollektiv. Das klassische Kollektiv, nehmen wir diese Kernbereiche, die immer so die Stützpunkte auch waren für die politischen Parteien und die Aufklärer, wie du es genannt hast. Waren immer die Großbetriebe. Großbetriebe, Opel 20.000, Ford 20.000 Leute. Heute gibt es noch die BASF, ist noch relativ groß. Es sind alles Betriebe, die in diesen Größenordnungen organisiert waren als ein Betrieb. Also praktisch eine kollektive Arbeitsorganisation mit einem Unternehmen nur. Damals. Das heißt, ein Betriebsrat, eine Form der Mobilisierung. Also wenn der Betriebsrat zum Beispiel Betriebsversammlung macht, sind alle da. Alle konnten hingehen und 8 Stunden reden. Unten oder oben auf dem Podium. Ja, und dann begann das, was man dann nannte, der Übergang vom Fordismus. So nannte man diese klassische Produktionsform, wo diese Grundidee von bestimmten Kommunisten war, von diesem Großbetrieb zum Staatsbetrieb ist nur noch ein kleiner Schritt. Das war die Vorstellung, es wird immer größer und immer einheitlicher. Begann die innere Zerlegung dieser Großbetriebe. Es gab so ein schönes Wort, was man dann aus Japan übernommen hat, weil Japan war damals der Pionier dieser neuen Arbeitsorganisation. Es hieß Toyotismus. Das hieß, die Betriebe werden innerhalb zerlegt. Also, dass wir den Arbeitsprozess immer noch sehr konzentriert. Der Kollektiv, ich sag's mal so, das wurde vorhin so ein bisschen erwähnt. Der kollektive Gesamtarbeiter ist hochorganisiert. Nur es gibt nicht mehr einen Betrieb. Die Belegschaft wurde zerlegt, es wurde ausgelagert. Es entstanden plötzlich auf demselben Firmengelände, wie jetzt heute in Bochum oder bei Ford, 10, 15 Betriebe aus derselben Produktion, die vorher ein Betrieb war. Zweitens, das Arbeiterkollektiv selber. Ich rede jetzt nur mal von diesen Industriearbeitern, veränderte sich. Aus dem Arbeiterkollektiv wurde plötzlich mit Hilfe der Leiharbeit, mit Hilfe der Ausgelagerten, wurde plötzlich praktisch 2 Arten Belegschaften. Wenn wir heute zum Beispiel Betriebsversammlungen haben in diesen Großbetrieben, dann darf nur noch eine Gruppe der Leute dahin gehen. Die anderen, die müssen bleiben, die gehören nicht mehr zum Kollektiv dazu. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der in diesen Kernarbeitsbereichen, der andere, der viel wichtiger noch ist und der eigentlich alle von uns angeht, das ist eigentlich, dass diese Prinzipien der Neuorganisierung der Arbeit, die sehr viel mehr auf Vereinzelung gehen, die also wirklich dieses bestehende Kollektiv, muss man so sagen, erstmal aufbrechen durch halt Arbeitsorganisationsformen, durch Bewertungsformen, dass die Leute immer mehr individuell in Konkurrenz kommen. Erstmal natürlich die Handlungsfähigkeiten so eines Betriebs oder so einer Groß natürlich schwächen. Und das führt aber dazu, dass, sage ich mal, in den Bereichen, da ist vorhin gar nicht geredet worden, also in Bereichen, wie wir jetzt zum Beispiel klassisch haben, Gesundheitswesen oder im Flugwesen, im Transportwesen, dass halt dieser Gesamtprozess immer mehr alle einbezogen werden. Also da wird dann auch der Arzt oder sogar gerade die Ärzte in den Akutkliniken werden einbezogen, direkt in diese, kann man so nennen, Industrialisierung zum Beispiel des Gesundheitswesens. Das heißt, sie sind betroffen von diesem gesamten Prozess und es läuft eigentlich was, der Begriff ist noch nicht gefallen, aber ich finde es einen Kernbegriff für die neuere Situation, eine fortschreitende, drohende Entwertung. Also wir haben in diesen Bereichen, Prekarisierung heißt erstmal zunehmend unsicher werden. Also das heißt, dass ein Teil, viele von den Jüngeren sind da, erfahren Prekarisierung von Anfang an. Die kriegen keine befestigten Verträge mehr. Vor 10 Jahren war das noch so, die Kernbereiche, jetzt nehmen wir mal die Autoleute, die sagten, einmal fort, immer fort. Aber diese Kernbereiche spüren das jetzt auch, die Prekarisierung. Also die Vorstellung, dass ein Fortbetrieb mal zugemacht wird, der war von 10 Jahren unmöglich. Die waren sicher, ich bleib da drin und irgendwie meine Tochter oder mein Sohn, der kommt auch rein. All das wird aufgebrochen und das kannst du so nennen, das kannst du Prekarisierung. Das ist ein bestimmter Teil, der eigentlich die Vorstellung hatte, Lohnarbeiter in dieser kapitalistischen Gesellschaft und dann noch im Großbetrieb. Das ist wirklich Arbeiter mit goldenen Ketten. Und das muss damit mal gesagt sein. Und der hat keinen Kampf geführt um Abschaffung des Kapitalismus, sondern der hat erstmal in so einer ersten Phase einen Kampf geführt um 6 Wochen Urlaub, 7 Wochen Urlaub. Und jetzt kommt ein Punkt, und da bin ich ganz scharf, was du eben gesagt hast, diese Einheit der Klasse. Also ich habe gerade im Stahlbetrieb Streiks erlebt, wo die Kollegen, klar, auf die Straße für ihre Interessen, aber Solidarisierung mit Arbeitslosen. Also es war ganz schwer auf den Versammlungen, zum Beispiel einzutreten, Arbeitslosengeld für die gesamte Dauer der Arbeitslosigkeit. Also es war eines der Probleme in dieser sehr kämpferischen Arbeiterbewegung für ihre, das muss man schon sagen, das waren erstmal auch höchstens Tarifzoneninteressen, also für die Stahltarife. Es gibt ganz wenige Auseinandersetzungen, wo am Anfang so ein Klasseninteresse war. Ich würde eins nennen, es gibt 2, 3, aber eine ist ganz stark. 96 gab es die Regierung plante ein Gesetz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wenn ihr das euch erinnert, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und es gab sofort eine spontane Bewegung vom Daimler in Stuttgart, wo die Kollegen auf die Straße gingen. Und es war wirklich, das merkt man, hat genau getroffen, diese Situation, die für die Leute eine enorme Bedeutung hat, dass sie halt auch mal nach Hause gehen können, wenn sie krank sind, oder zu Hause bleiben können, um sich zu erholen. Was aber nach einer Woche schon dazu geführt hat, dass praktisch für diese ganzen Großbetriebe Sondertarife gemacht wurden. Also für die wurden die sofort aus der Auseinandersetzung rausgenommen. Und das war eigentlich für die, die damals oder in den Jahren vorher auch aktiv waren, immer eine der schwierigsten Sachen, dass diese Kampfkraft, und die ist vorhanden bei Volkswagen wie in diesem Betrieb, diese Kampfkraft auch dazu geführt hätte, nicht nur betriebsspezifische Forderungen zu stellen, Großbetriebsprofi, Opel-Tarif oder was auch immer, sondern auch Forderungen zum Beispiel im Moment von Hartz IV. Der Opel-Streik war zum selben Zeitpunkt wie Hartz IV. Die Hartz-Kollegen kamen ans Tor. Es gab ganz heftige Diskussionen, nämlich wenn dieser Streik von Opel in der Mehrheit, es gab da viele, die dafür waren, sich verbunden hätte, zum Beispiel keine Schließung der Fabrik und weg mit Hartz IV. Und das ist eines der Probleme dieser Klassenformierung, dass diese Frage der Arbeitslosigkeit ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt in der Situation von Prekarisierung und von Entwertung. Diese Ängste, die bestehen, die können ja nur in dem Sinne aufgebrochen werden, dass genau gespürt wird, es gibt nicht mehr den Stand, einmal Angestellter, immer sicher, sondern genau diese Verbindung, und das liegt so, das ist der Punkt meiner Meinung nach für heutige Situation, um überhaupt sowas rauszubilden wie Klassenbeziehungen, also so Beziehungen, wo man wirklich solidarisch miteinander umgeht, hängt ganz stark zusammen, dass diese Schranken gebrochen werden, die vorhanden sind und die hauptsächlich natürlich auch in diesen industriellen Kernbereichen immer stark waren. Also dieses Problem, für Volkswagen holen wir halt Tarife raus, Geld, was 3-mal mehr ist wie für die kleine Klitsche. So, und deshalb ist in Deutschland, darum bleibe ich mal bei Deutschland, ist also diese Frage, die ganze Arbeiterbewegung ist geprägt in Zeiten, wo das Kapital halt auch in der Defensive war, von Forderungen für Verbesserung der Arbeitsbedingungen, alles, was wir eben gesagt haben. Die Schwierigkeit ist heute, wo ich denke, eine Situation ganz anders, wie der Werner das sieht. Heute gibt es einen ganz anderen Erkenntnisprozess. Der läuft nicht durch die Selbstaufklärung der Kommunisten, sondern der läuft in den direkten Lohnarbeitsprozess, dass heute viel mehr nicht die Frage steht, industrielle Arbeiterklasse oder nicht, sondern heute viel mehr, dass man selbst Teil dieser Verwertungsmaschine ist. Dass jeder sehr viel mehr spürt. Und selbst gerade in dieser industriellen, in diesen industriellen Bereichen, dass er sich verwerten muss, dass er praktisch selbst bewertet wird, also undenkbar für den Arbeiter, der ja dann auch nicht mehr so heißt. Der heißt ja dann Operateur oder wie auch immer. Dass der heute bewertet wird aufgrund seiner Leistung. Und da er mehr spürt, und das, was in den 70er Jahren ganz weg, oder nicht ganz, aber es war schon weg, dass er spürt, was Lohnarbeit erstmal auch im Kern aussagt. Verkauf der wahre Arbeitskraft. Also dieses Gefühl, ich bin eine Ware. das durchzieht heute sehr viel stärker teilweise, also noch, wenn du in bestimmten Facharbeiterbereichen, in den Großbetrieben, hast du da noch so eine Absicherung, weil die Leute relativ selbstbewusst sind, ich habe eine gute Ausbildung, komme ich überall unter. Aber du hast gerade in diesem prekären, qualifizierten, akademischen Jungbereich, hat man dieses Gefühl, ganz schnell ist man entwertet. Genauso wie in diesen Jahrgängen zwischen 40 und 65. Also dieses Gefühl von Entwertung, du wirst fertig gemacht, du kannst nicht mehr mithalten. Die ist es unheimlich stark. Und ich finde, diesen Ausgangspunkt, der schafft Voraussetzungen, nicht mehr nur Forderungen zu stellen. Wir wollen Arbeiter und wollen ein bisschen mehr Arbeitszeit und mehr Urlaub, sondern auch fragen, was ist das eigentlich für ein System? Lohnarbeit, Verkauf der wahren Arbeitskraft. Also überhaupt eine Idee zu entwickeln von das, was die Grundidee war, von Marx, wo er dann später Schwierigkeiten wahrscheinlich hatte, Bewegungen zu entdecken, die das aufgegriffen haben, nämlich Abschaffung. Ich will kein Arbeiter werden und ich will auch nicht 7 Wochen in Urlaub fahren. Ich möchte kein Arbeiter mehr sein. Ich möchte wirklich gesellschaftlich produzieren für den Nutzen. Und das macht aus, dass heute auch Experimente, darum sage ich mal, sehr viel positiver die Leute drauf achten, auch in den Betrieben, nicht nur die Bild-Zeitung lesen, Experimente, die auch anderswo laufen. Was da in Spanien passiert, das wird genau im Fernsehen notiert. Genauso wie in Sanon, wenn die Leute die Betriebe übernehmen. Dass sie zum Beispiel sagen, wir können auch die Betriebe selber produzieren. Wir können uns Gedanken machen. Und das als Schluss würde ich sagen, es gibt eine innere Logik, die du eigentlich nur so angedeutet hast. Dass Belegschaften wie die Autobelegschaften auch heute in der Defensive sind, hat was auch mit einem Produkt zu tun. Autobelegschaften, die kämpfen gegen die Schließung der Betriebe und ein Teil weiß aber, eigentlich muss sich sowieso ganz vieles ändern. Dass aber Belegschaften oder sogar Teilgruppen noch kleiner, wie zum Beispiel die Lokführer, wie zum Beispiel die Ärzte, die Fluglotsen auf die Straße gehen oder in ihrem Tower blockieren, das hat auch was zu tun, dass sie wissen, unsere Funktion ist enorm zentral, ist aber auch gesellschaftlich in einer bestimmten Weise sehr nützlich. Im Gegensatz zu Leuten, die in den Atomkraftwerken arbeiten, die in der Automobilindustrie arbeiten. Alles Kernbereiche dieser 70er Jahre. Und deshalb sind die auch in der Defensive, weil sie selber spüren, eigentlich müssen wir was anderes produzieren. Und das als Abschluss für die Jüngeren, sich mal ein bisschen zu interessieren. Es gab in den 70er Jahren Erfahrungen, keine parteikommunistischen Erfahrungen. Das ist gut, dass das in die Tonne kommt. Sondern was es gab, ist, macht mal Erfahrungen, Lucas Aerospace. Ich weiß nicht, wenige wissen das, aber im Internet könnt ihr ja nachschauen. Erfahrungen, wo Arbeiter praktisch, Rüstungsindustrie, sollten Teile geschlossen werden. Wir haben teilweise im Betrieb praktisch mit Versammlungen überlegt, wir wollen eigentlich keine Rüstung produzieren. Wir wollen aber unsere Fähigkeiten einsetzen, ganz andere Sachen zu machen. Uns ist nicht von ungefähr, dass ein Teil von diesen Kollegen heute noch Sachen produzieren, Initiativen gemacht haben. Und das ist eine Erfahrung. Die andere habe ich euch hier vorgestellt, verliebt. Eine Bewegung, die ganz andere, die wirklich Selbstbewusstsein geschaffen hat, weil wir können auch die Produktion übernehmen. Und deshalb, das ist eigentlich der Punkt. Und ich glaube, wir haben heute viel mehr Chancen, weil das einfach viel näher ist, diese Ablehnung des Kapitalismus, auch nicht abstrakt. Wir wollen Reichtum nur umverteilen, sondern dieses, wir wollen Würde, wir haben Fähigkeiten. Und deshalb ist das ein Potenzial. Diese Leute, die man viel ausgebildet ist und man sieht, dieser Kapitalismus, noch eine Handygeneration muss produziert werden. Geht doch mal zu Siemens, diese Unzufriedenheit bei den Ingenieuren. Die ist riesengroß, weil sie sehen, wir könnten ganz andere Sachen machen, aber es muss noch eine Handygeneration her. Gut, das war's. Also von daher könnte man da lang diskutieren, aber ich glaube, wir haben ganz gute Chancen. Und der Tiefstand, den du nochmal erwähnt hast, hat mich aufgebracht. Der Tiefstand ist doch, diese Parteikommunisten sind doch auf dem Tiefstand. Das ist doch, und nicht die Bewegung.